Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ich traue mich das gar nicht zu sagen, meine Damen und Herren, weil Herren, okay, einer, ich, zwei. Herzlich willkommen zur letzten Seance hier im TAT-Studio. Wunderbar, dass Sie noch geblieben sind, gekommen sind für diese Autorin, die ich jetzt unbedingt auch Ihnen persönlich vorstellen wollte. Ich will nicht verhehlen, dass mir diese Autorin wohl vertraut ist. Wir kennen uns seit 8 Jahren und ich weiß ungefähr, wie sie schreibt. Wir arbeiten einmal im Jahr sehr eng, einige Monate zusammen, sind auch sonst in Kontakt. Und als ich von ihrer Buchidee erfuhr vor einigen Monaten, war ich beglückt und dachte, wenn überhaupt eine auf eine seriöse Art und Weise, dann kann sie das aufschreiben. Zunächst herzlich willkommen, Gina Bucher.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Ja. Gina, ich will mal kurz Gina vorstellen, was sie mir aufgeschrieben hat. Ich habe sie gestern gebeten, ich muss immer korrekt sein, weil sie in unserer Beziehung immer die Strenge ist. Sie ist vom Jahrgang 78 in Luzern geboren. Sie ist die Tochter eines verheirateten Paares, in Hamburg und Zürich studiert, Filmwissenschaften, Publizistik und so weiter und so weiter. Sie hat Groschenromane geschrieben und ich selbst habe einen Groschenroman gelesen. Es war eine, also wenn das jetzt nicht so abträglich gegenüber allen anderen Groschenromanen klänge, würde ich sagen, das war eine Ehrenrettung dieses Genres. Sie hat auch ein Projekt gemacht mit Kochbüchern. Sie hat ein riesen Buchgerät über ein Zürcher feministisches Modekollektiv verfasst. Das ist gerade in dieser Zeit rausgekommen. Sehr mächtig. Aber das ist hauptsächlich das Buch, weswegen wir heute hier sind. Dieser Titel alleine ist so, ich kann das als Freund gar nicht anders sagen, so typisch Gina Bucherich. Es heißt, ich trug ein grünes Kleid, der Rest war Schicksal, Geschichten von der Liebe. Gina, was ist das für ein Buch?
Das Buch ist eben über die Liebe. Also ich habe mit älteren Leuten gesprochen über die Liebe, habe sie gebeten, mir ihre Geschichten zu erzählen. Das haben sie auch getan und daraus ist eben jetzt dieses Buch entstanden, wo quasi 30 mehr oder weniger exemplarische Geschichten drin sind.
Und warum sollten das ältere sein?
Ich wollte von Anfang an über dieses Thema mit älteren Leuten sprechen, weil sie einen anderen Blick aufs Leben haben, weil sie eine andere Distanz auch haben, als wenn man so mitten im Leben steht und vielleicht auf der Suche ist nach jemandem oder mit jemandem zusammen ist und sich fragt, wie man das Glück jetzt halten kann oder vielleicht sich gerade trennt oder was auch immer. Und ab einem gewissen Alter hat man einen anderen Blick auf das Leben. Man erzählt anders. Man fasst ganze Jahrzehnte in einem Satz zusammen und das fand ich faszinierend.
Also das heißt, das ist auch ein Buch mit summarischen Blicken.
Auch, wobei natürlich häufig die Geschichten noch nicht zu Ende waren mit 60, 70 oder 80. Also ich habe auch Menschen in dem Buch, die sich erst mit 85 verliebt haben oder nochmals verliebt haben. Es ist nicht so, dass es dann abgeschlossen ist, das nicht.
Könnte man überhaupt als junger Mensch über die Liebe schreiben, ohne als anmaßend zu gelten?
Ja, schwierig.
Weil das ja immer noch so Behauptung bleibt.
Ja, genau. Also deswegen war mir auch immer so dieser Spannungsbogen wichtig, dass ich die Leute gefragt habe, wie haben sie sich die Liebe mit 20 vorgestellt und was ist danach tatsächlich passiert? Und aus diesem Spannungsbogen heraus habe ich dann die Geschichten aufgeschrieben.
Welche Erfahrungen hast du gemacht mit der Recherche?
Inwiefern?
Ja, wie bist du auf die Leute, wie hast du sie kontaktiert, wie kennengelernt?
Sehr unterschiedlich. Am einfachsten war über Freunde von Freunden von Freunden. Häufig auch, weil natürlich die Enkelkinder oder die Kinder interessiert waren an der Geschichte der Großeltern oder der Eltern. Ich habe auch mit einem Altersheim zusammengearbeitet und ich habe über Inserate Leute kennengelernt, also in Tageszeitungen. Und ich habe auch Leute auf der Straße angesprochen. Selten, aber ist mir auch passiert.
Das wusste ich noch nicht. Wie ist das passiert?
Also das eine Mal war tatsächlich so, dass ich in den Zug gestiegen bin und da war ein ziemlich altes Liebespaar. Also so, es hat sich danach rausgestellt, 85 glaube ich waren die. Und die haben geknutscht wie zwei Teenager. Und es war mir ein bisschen peinlich, weil ich genau daneben mich setzen musste. Und die waren frisch verliebt, das war offensichtlich. Also das konnte man nicht abstreiten. Und es stellte sich dann aber raus, dass sie sich nur von ihm verabschiedete und dann rausging, kurz bevor der Zug abfuhr. Und sie haben noch so geschäkert und sich so ein bisschen lustig gemacht über meinen Rucksack. Also nicht lustig gemacht, sondern so, ach schau mal, dieser Lederrucksack. Das hatten wir ja auch alles so durchgemacht, ne? So modisch und so. Und dann ist sie ausgestiegen, hat noch geguckt, ob er alle seine Lektüre dabei hat und hat draußen gewunken. Und da musste ich natürlich fragen, wie das passiert ist, seit wie lange sie zusammen sind, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass die schon seit 30, 40, 50 Jahren verheiratet sind. Waren sie auch nicht, die waren da, glaube ich, so ungefähr 3 Jahre oder so zusammen.
Nun ist das mit der Liebe ja auch zumindest in der persönlichen Auskunft ein sehr persönliches, also ein sehr intimes Thema. Mhm. Hat das gelegentlich länger gebraucht, die Gesprächspartner und Partnerinnen aufzutauen?
Ja, also ich habe häufig die Gespräche geführt und wir haben nicht von Anfang an über die Liebe gesprochen. Also das, weil wir mussten uns ja immer kennenlernen und das, ich war immer total aufgeregt vor diesen Gesprächen, weil ich kannte die Leute nicht, ich wusste nicht, wie die so drauf sind, ob die überhaupt Lust haben zu erzählen. Es stellte sich dann natürlich immer raus, doch, die haben Lust zu erzählen und entsprechend sind sie dann auch häufig von selbst aufs Thema zu kommen, aufs Thema gekommen und ja, das ist sehr intim. Also, das war aber natürlich auch das Interessante an dem Ganzen.
Du wirst uns ja auch gleich noch etwas vorlesen. Das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, aber was haben deine Eltern zu dem Buchprojekt gesagt?
Also, meine Eltern sind ja nicht mehr verheiratet, die sind ja geschieden unterdessen. Die sind gerade total gerührt über diese Widmung, weil ich tatsächlich das Buch für meine Eltern geschrieben habe, weil ich auch verstehen wollte, was passiert ist, so ungefähr in dem Alter, wie ich jetzt bin, wo so ihre Probleme angefangen haben und die freuen sich, also die sind gerade sehr gerührt. Mhm.
Was möchtest du uns vorlesen? Stell uns mal deine Protagonisten vor.
Also ich habe ja mit 30 Leuten gesprochen und ich habe jetzt für heute ein paar Passagen ausgewählt, die, wie ich finde, diesen Bruch deutlich machen, der von 1968 bewirkt worden ist. Ich habe als erste Geschichte die Geschichte von R.K., einer 86-jährigen Frau, ausgesucht, die die Ehe als Zweckgemeinschaft betrachtet und das auch niemals hinterfragen würde und entsprechend auch meine Fragen als ziemlich, die hat meine Frage nicht so richtig verstanden oft. Und als ich sie zum Beispiel gefragt habe, warum sie in ihrer unglücklichen Ehe sich nicht einfach mehr gewehrt hätte, hatte sie mich angeguckt und ich habe gemerkt, sie versteht meine Frage nicht und hat dann auch gegengefragt, ja, was verstehen Sie denn unter Liebe? Können Sie das etwa definieren? Und als ich ihr dann erklärte, dass ich meine Liebe auf den ersten Blick erkannt hätte und dass sich dieser Blick wesentlich von den anderen Verliebtschaften unterschieden habe, nickte sie nur ungläubig und meinte, ja, das ist ja schön, wenn man das so findet, aber ich glaube, das ist bei den wenigsten so. Das war so der Start zu unserem Gespräch. Sie hatte sich dann im Altersheim ein zweites Mal verheiratet und verliebt und damit beginnt die Geschichte. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns jetzt, 65 Jahre später, wieder begegnen. Damals wurden wir einander durch seine und meine Verwandte bekannt gemacht. Sie animierten uns zusammen, den Ball der Basler Women International Zionist Organization zu besuchen. Ich tanzte gern, also kam mir jede Gelegenheit recht. Ans Heiraten habe ich dann nicht gedacht. Ich war 21 und hatte gerade meine Arbeit als Sekretärin im Polizeidepartement begonnen. Wir stellten keine Bußgeldbescheide aus, sondern wir waren die Verwaltung und mussten vor allem viele Begründungen schreiben. Da ging einiges über meinen Schreibtisch. Ich kann mich überhaupt gar nicht recht an diesen Abend erinnern. Auch nicht an Schmetterlinge im Bauch. Er übrigens auch nicht. Er hat damals vor allem viel an seiner Doktorarbeit gearbeitet. Nach dem Ball schickte er mir ein Foto, das damals entstanden ist. 65 Jahre lang lag es in einer Schublade, in einem Kuvert, zusammen mit anderen Fotos, die sich im Leben ebenso ansammeln. Doch ich habe es sofort wiedergefunden, als wir uns vor einem Jahr zufällig im Altersheim wiedersahen. Dort gehe ich ab und zu tagsüber, vor allem am Sabbat, vorbei. Eines Mittags saßen wir am selben Tisch, ich erkannte ihn sofort. Seine Frau lebte da noch. Sie wurde an einem anderen Tisch von einer Pflegerin gefüttert. Kurz darauf starb sie. Danach saßen wir oft zusammen, er, ein Familienfreund und ich. Wir wurden ein Trio und bemühten uns sehr um ihn, weil er so traurig war. Wie es einem halt geht, nach so langer Zeit. Er war immerhin 58 Jahre lang mit seiner Frau verheiratet. Vor ein paar Monaten erst gingen wir nach dem Essen vom Tisch, da legte er seinen Arm um mich. Einfach so, plötzlich. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Aber es hat mich sehr gefreut. So hat es begonnen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Seither ruft er mich täglich an. Wir diskutieren viel miteinander. Wir haben es überhaupt super nett miteinander. Große Liebe, ich weiß gar nicht. Man kann das nicht so einfach beschreiben. Es ist alles so anders, als es mit meinem Ehemann war. Anders, wie soll ich sagen, das war keine Liebesheirat, die ich mit meinem Mann damals angegangen war, sondern eine reine Vernunftehe. Seine Schwester kannte ich aus dem jüdischen Turnverein. Als unsere Mütter kurz nacheinander starben, zog sie bei mir ein. Wir waren beide froh, nicht mehr alleine zu wohnen. So wirtschafteten wir eine Weile zusammen, bis sie mir sagte, dass ihr Bruder aus Solothurn nach Basel käme und zusammen eine Wohnung suchen würden. Ich hoffte, dass der Bruder lange nicht käme, damit ich meine Freundin nicht verlöre. Der Bruder war abends ab und zu bei uns, so waren wir alle nicht alleine. Der erste Eindruck von ihm war alles andere als positiv. Ich hätte niemals gedacht, dass er einmal mein Ehemann werden würde. Es hat sich aber dann doch ergeben. Er sagte, in ganz Basel habe er noch in keinem einzigen Restaurant einen anständigen Grießbrei gegessen. Er hatte es mit dem Magen und sollte nur leichte Kost essen, zum Beispiel Grießbrei. Das traute ich mir zu und außerdem fand ich im Keller von meiner Mutter eingemachte Kirschen aus dem letzten Sommer. Er war begeistert und kam immer mehr zu uns zum Essen. Verliebt haben wir uns trotzdem nicht, auch wenn wir viel Zeit miteinander verbrachten. Doch irgendwann heiratete meine Freundin, also seine Schwester, und zog aus. So lag es nahe, dass wir auch heirateten. Wir bekamen zwei Kinder und lebten unser Leben. Einfach war das nicht, aber die Kinder sind gut geraten. Und in der Ehe habe ich einfach meine Pflichten erfüllt. Ich dachte, jetzt hast du eine Familie gegründet, nun musst du diese Arbeit auch machen. Das gehörte halt dazu. Alt aber ist er nicht geworden. Vor 15 Jahren ist er gestorben. Er würde mir wahrscheinlich vorwerfen, ich werfe das ganze Geld zum Fenster hinaus, wenn er wüsste, dass ich jeweils die ganze Familie jeden Winter zu einer Woche Skiferien einlade. Das kostet mich ein Vermögen. Unterdessen habe ich 8 allerliebste Enkel. Sie sitzen in den Ferien alle um den Tisch und mir lacht das Herz. Dann bin ich glücklich. Dass mein Mann auf die Kinder eifersüchtig war, als der eine etwa Quantenphysik studierte, das habe ich mir damals gar nicht vorstellen können. Das habe ich erst später realisiert. Nach seinem Willen und in jüdischer Tradition sollte ich 3 Kinder bekommen. Doch als ich merkte, dass ihn die beiden Kinder ja doch nur störten, wollte ich kein drittes. Gesagt aber habe ich ihm das nicht. Verhütungsmittel habe ich schlecht vertragen, also schlug mir der Frauenarzt eine Totaloperation vor, damit ich gar keine Kinder mehr bekäme. Das tat ich dann auch. Mein Mann sagte nichts dazu. Doch wahrscheinlich war er insgeheim ganz froh darüber. Einmal fragte mich sein Psychiater, wie halten Sie das nur aus mit ihm? Mein Mann war Mediziner und hat immer mehr Probleme mit Schlafmitteln bekommen. Da bestand der Psychiater darauf, mit mir zu sprechen. Es verwunderte ihn zum Beispiel, dass mein Mann mir kein Taschengeld zugestand, weil das moderne Ideen seien. Der Psychiater fragte mich ganz direkt, haben Sie noch nie an eine Trennung gedacht? Nein, das hatte ich nie. Das war für mich unvorstellbar. weder mütterlicherseits noch väterlicherseits gab es jemals ein solches Familienzerwürfnis. Wir hatten Kinder, also nahm ich viel in Kauf. Natürlich ärgerte mich das manchmal, aber ich fand es auch nicht so ungewöhnlich. Jetzt habe ich einen Freund. Wer hätte das gedacht? Ich war sehr besorgt, dass mein Sohn davon von einer anderen Person erfährt. Ich habe versucht, es ihm ganz vorsichtig beizubringen, habe ihm das Foto gezeigt. Doch er sagte nur, warum zieht er nicht bei dir ein? Du hast doch so eine große Wohnung. Das hat er gesagt. Unglaublich, wie sich die Zeiten geändert haben. Er hätte also absolut nichts dagegen. Es wäre ihm wahrscheinlich womöglich noch recht. Klar, er merkt, dass ich glücklich bin, aber trotzdem. Ich war auch sehr besorgt, dass mich der Leiter des Altersheims rauswerfen würde. Dass man eine solche Verbindung in einem religiös geführten jüdischen Altersheim nicht wolle. Früher zumindest war das ja so. Aber heute ist das anders. Der Heimleiter bestellte mich um 11 Uhr in sein Büro. Nur um mir zu sagen, das gehe ihn überhaupt gar nichts an. Wir könnten tun, was wir wollten. Das sei unsere Sache. Er müsse sich nur um die Einhaltung der Speisegesetze kümmern. Was wiederum auch etwas einseitig ist, finde ich. Vor 20 Jahren gab es einen ähnlichen Fall. Damals trafen sich zwei im Zimmer von dem Mann. Man stellte ihnen ein Ultimatum. Entweder sie würden heiraten oder sie könnten sich nicht in ihren Zimmern besuchen. Also heirateten sie. Das aber kommt für uns beide überhaupt nicht in Frage. Ich möchte auf keinen Fall, dass seine Familie denkt, ich würde von ihm finanziell etwas erwarten. Er ist nämlich sehr vermögend, wie ich so gemerkt habe. Allerdings bin ich nicht auf ihn angewiesen. Bloß weiß das seine Verwandtschaft nicht. Also ist es jetzt einfach eine rein persönliche Freundschaft, die sich per Zufall, doch heute nenne ich es nicht mehr Zufall, ergeben hat. Ich glaube nämlich nicht mehr an den Zufall, seit mich ein Rabbi davon überzeugt hat, dass alles Schicksal ist. Mein Freund wünscht sich, dass ich zu ihm ins Altersheim ziehe. Das ist mein Dilemma. Ich aber möchte in meiner Wohnung bleiben, möchte noch nicht ganz ins Altersheim ziehen. Das muss ich ihm wohl demnächst sagen. Wir haben uns auch schon privat getroffen, natürlich. Schließlich hat er eine Wohnung und ich habe eine Wohnung. Und neulich hatte er Geburtstag. Seine Nichte bat mich an den Tisch seiner Familie. Dort gab es Kuchen und jemand spielte Klavier. Sie meinte, ich würde jetzt zur Familie gehören. Doch das geht mir zu weit. Ich gehöre nicht zu dieser Familie. Auch wenn wir wirklich sehr große Sympathien füreinander haben. Ich möchte sagen, es ist mehr als nur Sympathie. Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Als er kürzlich ein Neugeborenes auf den Armen hielt, merkte ich, wie sehr er sich freute. Dass er womöglich schon gerne Kinder gehabt hätte. Er strahlte lange das Kind an. Ich glaube, er wäre ein guter Vater geworden. Auch wenn ich das ja im Nachhinein nicht beurteilen kann.
Gina. Du hast nun besonders den Unterschied betont, was 68 in den Generationen gemacht hat. Und bei der Stelle, die du jetzt gerade vorgelesen hast, dachte ich, wie sieht sie das denn selber, also die Heldin, die du beschreibst? Oh, hätte ich das früher nicht gemacht? Also nimmt das quasi mit all diesen Lockerungserkenntnissen im Rücken, ist das nicht naheliegend zu sagen, ich habe mein Leben viel zu pflichtbewusst angelegt. Ich war viel zu fügsam.
Nein, das hatte ich auch erwartet. Aber als ich mich mit dir unterhalten habe, habe ich wirklich gemerkt, wie das wirklich, also wie das ganz tief drin ist. Dass sie das, deswegen, sie verstand auch meine Frage nicht, als ich sie gefragt habe, ja, warum haben sie sich nicht getrennt? Es wäre ja gegangen. Sie hatte sogar Arbeit, also sie hatte sogar eigenes Geld. Das wäre jetzt nicht der Grund gewesen, aber sie meinte dann so ganz klar, nein, das hinterfragte man einfach nicht. Man hatte sich das Versprechen gegeben, also hält man sich daran, ganz einfach.
Hast du eine Idee, oder wie das solche alten Leute heute mit den eher lockereren Beziehungs- und Liebesgewohnheiten sehen? Finden die das im Grunde genommen zu pflichtvergessen?
Nein, also ich habe jetzt extra ein Beispiel vorgelesen, wo ich finde, man merkt, dass diese Generation auch nicht so viel Vokabular hat, um die Liebe zu beschreiben. Und nur schon 10 Jahre jüngere Personen haben viel, viel mehr Vokabular, andere Wörter, sind viel reflektierter, wenn man mit ihnen über die Liebe spricht. Und jetzt so aus meiner Perspektive betrachtet, wäre so ein Mittelweg interessant eigentlich. Also ich fand es jetzt nicht blöd deswegen, ich fand es im Gegenteil bewundernswert, dass sie dieses Versprechen auch echt halten möchte. Hm. Und ist ja sehr verbindlich. Gleichzeitig aber konnte ich halt überhaupt nicht verstehen, warum sie sich nicht mehr gewehrt hat.
Ich kenne eine Aussage einer älteren Mutter, was heißt älter, so in den mittleren 50ern, die zu ihrer Tochter sagte, du hast jetzt deine zweite Beziehung und was seid ihr frei, denn du kannst deine Beziehung wechseln. Und wir mussten so viel auf Dauer setzen und auf Pflicht. Daraufhin sagte die Tochter, aber sie neige inzwischen dazu, dass der Lebensweg ihrer eigenen Mutter wahrscheinlich der für sie einleuchtendere sei, aber so seien die Verhältnisse nicht mehr. Wie siehst du das selbst?
Ich persönlich?
Ja.
Ich habe da nicht so eine klare Meinung dazu. Ich finde, es kommt halt extrem drauf an. Also ich bin so sehr anders aufgewachsen als jetzt dieses Beispiel, was ich vorgelesen habe. Und meine Meinung wird sich wahrscheinlich hoffentlich ja auch noch ändern. Also ich könnte jetzt etwas sagen und in ein paar Jahren ist es dann vielleicht wieder anders. Ich würde mich jetzt da auch nicht festlegen wollen. Aber ich finde schon, dass die Beispiele, mit denen ich gesprochen habe, dass die aus einer anderen Zeit erzählen.
Gibt es unter deinen Helden und Heldinnen solche, die sich gegen die Liebe gesträubt haben, die das nicht wollten?
Ja.
Wahrscheinlich muss man sowieso Liebe und Ehe trennen, oder?
Also man muss sowieso eigentlich mal grundsätzlich drüber reden, was denn überhaupt Liebe ist, ja. Weil das definiert ja auch jeder anders. Aber es gibt ein Beispiel, wo ich finde, doch, die hat sich gesträubt. Die wollte sich nicht festlegen, sie wollte nicht verbindlich werden, glaube ich, oder hat andere Erwartungen gehabt. Mhm.
Gibt es eine Person in deinem Buch, für die du selbst mit die stärksten Sympathien hattest und hast?
Mit allen.
Also,
Das ist eine Mutter, die sagt, ich liebe alle meine Kinder. Das klingt jetzt so pathetisch, so ist das nicht gemeint, aber es war tatsächlich so, dass ich jedes Mal zu diesen Gesprächen hingegangen bin und nach Hause gegangen bin und ich hatte mich immer ein bisschen in die Person verliebt für den Moment des Gesprächs und ich hatte jedes Mal das Gefühl, doch, das ist jetzt ein Aspekt, den ich mir vielleicht noch nie überlegt hatte. Das macht total Sinn. Auch wenn ich gewisse Dinge überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Aber ich habe jetzt keine Person, wo ich so finde, das ist so hundertprozentig deckungsgleich, das nicht, aber bei jeder Person finde ich etwas.
Reden Männer anders über die Liebe als Frauen? Also das ist jetzt eine etwas naive Frage, natürlich weiß ich, dass sie es tun.
Erstaunlicherweise fand ich nicht so sehr. Also ich hatte jetzt eher den Unterschied beobachtet, dass eben so 80-90-Jährige anders sprechen als 70-60-Jährige, weil eben die Jüngeren halt 68 erlebt haben und über die Liebe ganz anders begonnen haben zu denken als noch die Älteren. Das habe ich eher beobachtet, aber nicht unbedingt zwischen Männern und Frauen.
Du hast es jetzt schon wieder gebraucht, diese Chiffre. Was hat 68 bedeutet für die Frage der Liebe?
Ganz stark finde ich halt so dieses Rollenverständnis. Also eben dieses Beispiel, was ich eben vorgelesen habe, da war ganz klar, was die Rolle der Frau ist und was die Rolle des Mannes ist. Und mit den Menschen, mit den jüngeren Menschen, mit denen ich geredet habe, da wurde sehr, sehr viel stärker dieses Rollenverständnis hinterfragt. Mhm.
In welcher Hinsicht? Also das heißt, es ist nicht mehr so starr wie früher?
Nicht mehr so starr, aber auch zum Beispiel, wer bin ich als Mann? Mein Vater kann mir nicht mehr als Vorbild dienen. Ich muss irgendwie mich selbst definieren und an wen kann ich mich da orientieren zum Beispiel. Oder auch bei den Frauen dasselbe.
Und hat sich was in den Beziehungen geändert, nach deinem Blick?
Ich glaube schon, ja. Also zumindest, dass darüber geredet wurde. Also nur schon, dass überhaupt geredet wurde. Und dann aber auch, dass vielleicht zwar die Leben schon nach wie vor sehr konventionell geführt wurden, aber es wurde zumindest darüber gestritten. Wer geht jetzt arbeiten, du oder ich, er oder sie? Wer kümmert sich um die Kinder? Das ist zwar vielleicht nach wie vor immer noch oft sehr klassisch, aber es wurde zumindest darüber geredet, es wurde verhandelt.
Ist die Liebe nach dieser Logik anstrengender geworden, weil man das so ohne den Weg reflektiert und redet?
Wahrscheinlich schon.
Ja.
Ja. Ist auch ein boomender Ratgebermarkt wahrscheinlich, bestimmt, seither.
Ja, nach meinem Eindruck ist es ein Ratgebermarkt gezielt für weibliche Leserinnen.
Tja, das ist vielleicht, da liegt vielleicht der Fehler begraben.
Ist es ein Fehler?
Nein.
Eine Geschichte bitte noch.
Also ich habe eine zweite Geschichte von Rita Ramsayer-Olsson. Das ist eine Schweizerin, die einen Norweger geheiratet hat, obwohl sie immer von sich behauptet hat, sie würde auf keinen Fall heiraten. Sie ist 66 Jahre alt. Als ich 20 war, träumte ich nicht von der großen Liebe, ganz und gar nicht. Damals wollte ich frei sein und vor allem auch bleiben. Nicht nur im Job, auch in der Liebe. Klar wollte ich Kinder haben, aber die große Liebe, das fand ich altmodisch. Dass da ein Traumprinz kommt, der die große Liebe mitbringt und man deshalb alles vergisst, sich selbst und was man so vorhat im Leben, nein. Diese Vorstellung war für mich absolut inakzeptabel. Große Liebe, das klang für mich wie ein Schicksalsschlag, der über einen hereinbricht, nach Unselbstständigkeit und Ohnmacht. Allein der Gedanke bereitet mir bis heute Gänsehaut. Ich stellte mir im Gegenteil vor, dass ich mir jemanden auswählte, ganz sorgfältig, ganz bewusst, für eine gewisse Zeit oder vielleicht auch für immer. Konkret musste er attraktiv sein, gut im Bett, auch intelligent und außerdem am liebsten politisch aktiv. Ja, und jetzt bin ich mit meinem Mann seit über 30 Jahren verheiratet. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich ein ganzes Leben lang mit dem gleichen Mann zusammenbleibe. Das war ja damals überhaupt nicht modern. Eher hatte man Kampfgenossen und wechselte die Liebhaber. Oder man hatte zwei nebeneinander und probierte sich nebenher noch mit einer Frau aus. Wenn man sich damals verliebt hatte, war das ja fast schon ein politischer Entscheid. Dabei war ich eigentlich gar nicht so politisch. Jetzt, 30 Jahre später, verstehe ich die Liebe ganz anders. Heute würde ich die Liebe beschreiben als absolutes Heimatgefühl. Wie mein Mann mich begrüßt, wenn ich nach Hause komme. Keine große Küsserei, aber das sehr warme Gefühl von hier bin ich zu Hause, mit diesem Mann, jetzt, an diesem Ort. Ein anderer Teil ist die Vergangenheit, unsere gemeinsame Geschichte, absolutes Vertrauen und natürlich Attraktivität. Wobei Attraktivität über die Jahre eine andere Bedeutung bekommen hat. Denn die Fantasievorstellung jenes verdammt gut aussehenden Mannes, die ich damals mit mir herumschleppte, deckte sich dann gar nicht mit jenem Mann, mit dem ich jetzt so lange zusammen bin. Und trotzdem finde ich meinen Mann, für mich, extrem attraktiv. Wir gingen damals auch nicht sofort ins Bett miteinander, sondern redeten zuerst einmal viel. Das heißt, ich wäre sofort mit ihm ins Bett, aber das war kompliziert. Denn er war der Sohn meines damaligen Arbeitgebers. Ich arbeitete als junge Frau, als Au-pair in Norwegen und zwar in seiner Familie. Er wohnte bereits nicht mehr zu Hause, kam aber noch oft zu Besuch. Dann musste er für ein Jahr zum Militär und wir schrieben uns Briefe. Das heißt, ich schrieb ihm sehr viel mehr, strickte Pullover für ihn und war enttäuscht, weil er mir seltener schrieb als ich ihm. Erst im Nachhinein wusste ich seine Briefe zu schätzen. Sie waren kein kitschiges »Ich liebe dich für immer«. Er schrieb mir einfach seine Gedanken zu sich und über die Welt. Erst über Weihnachten bekam er 5 Tage Urlaub und endlich konnte ich ihn besuchen. Diese 5 Tage lagen wir einfach nur im Bett und liebten uns, wobei er krank wurde und hohes Fieber bekam. Also lag ich auch im Bett mit diesem wortwörtlich heißen Mann. Danach kehrte ich wieder nach Zürich zurück und es wurde noch einmal kompliziert. Außerdem lernte ich einen anderen Mann kennen. Das war rein hormonell notwendig. Die ganze Warterei hielt ich kaum mehr aus. Er hieß Rolf und ich mochte ihn. Auch wenn für mich da bereits klar war, dass mich Mats viel mehr interessierte. Im Sommer kam Mats für ein Praktikum nach Zürich. Ich fuhr ihm entgegen. Wir trafen uns in Würzburg. Und am gleichen Abend sagte er zu mir, ich möchte dich heiraten. Ich möchte, dass wir zusammenbleiben. Ich war entsetzt. So etwas machte man nicht. Um die Hand anhalten? Sich verloben? Wir saßen in einer Kneipe draußen an einem milden Abend. Der Sommer lag in der Luft. Und dann machte er mir einen Antrag. Ich war total baff. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm geantwortet habe. Ich weiß nur noch, dass ich ihn nicht komplett habe abblitzen lassen, obwohl ich das am liebsten getan hätte. Das Komische war, mit Mats hatte das im Grunde überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil. Nach unserem ersten gemeinsamen Sommer in Oslo gab es diesen Abend, an dem ich nach Hause lief und es plötzlich wusste. Einfach so. Das ist der Mann, mit dem ich zusammenbleiben möchte. Da war einfach eine innere Sicherheit ohne ausschlaggebenden Moment. Deswegen hat mir sein Antrag in Wahrheit durchaus geschmeichelt. Aber ich hatte damals einfach einen Horror vor allem, was nach Bürgerlichkeit roch. Gleichzeitig war da diese Gewissheit, dass Mats der Richtige ist und sie ging mir nie verloren. Auch wenn Mats in Norwegen lebte und es unendlich mühsam war. Ich wartete und hoffte einfach darauf, dass wir irgendwann länger am Stück zusammen sein würden. Ohne Trauschein. Einfach so. Dass wir inzwischen über 30 Jahre zusammen sind, liegt auch daran, dass wir diese gemeinsame Geschichte haben, dass wir so lange nicht beieinander waren. Vielleicht auch daran, dass wir in unser Haus eine Sauna eingebaut haben, was für ihn Heimat bedeutet. Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, haben wir diese Geschichte über uns und die Freude darüber, wie schön sie ist. Geheiratet haben wir am Ende dann doch. Allerdings erst ein paar Jahre nach Mats Antrag, als unser erstes Kind unterwegs war. Und wir heirateten nicht wegen des Trauscheins, sondern wegen der Aufenthaltsbewilligung. Heute ist es ja viel einfacher mit Schengen, aber damals hätte Mats das Land verlassen müssen, weil er keine Arbeitsbewilligung bekam. Da war für mich ganz klar, jetzt heiraten wir.
Aber irgendwie gefällt es mir doch nicht. Man heiratet doch nicht aus Aufenthaltsgründen. Du weißt, dass ich das sagen würde, ne?
Ja.
Ja. Ist nicht romantisch.
Ist nicht romantisch, nein. Gleichzeitig muss ich sagen, dass viele meiner Freunde zwar geheiratet haben, aber es gab kein Hochzeitsfest.
Ist auch
Man hat
doof.
So ein bisschen heimlich geheiratet, weil ein Kind auf die Welt gekommen ist. Oder es wird, also so in meinem Freundeskreis wird das nicht mehr so praktiziert, leider.
Ist das nicht total neoliberal? Man heiratet der Steuern wegen, das ist doch...
Oder man heiratet der Steuern wegen nicht, das gibt es auch.
Ihr habt in der Schweiz so ein anderes Steuerrecht, glaube ich, ne?
Ich glaube, das ist ziemlich gleich wie hier.
Auch mit Ehegattensplitting.
bei uns wird das nicht gesplittet. Ja.
Wie stehst du eigentlich selber zur Heirat?
Schwierig. Ich habe, ehrlich gesagt, bis jetzt keinen Grund gefunden, warum ich nicht heirate. Aber ich habe bisher auch noch keinen Grund gefunden, warum ich heiraten sollte. Da hast du mir vielleicht eine Empfehlung.
Der Liebe wegen.
Ja.
Ist doch ein schönes Fest, also auch wenn das heißt, ja, wir haben jetzt nur geheiratet, weil damit das Kind irgendwie einen Eltern auf dem Papier für die Schule mehr hat. Also ich meine, das kennt man doch alles, aber man macht doch auch ein Fest, das ist doch beinahe eine archaische Tradition. Man lädt im Grunde genommen so zwei Teilgemeinden miteinander ein und ob das nun völlig religiös kodiert ist oder nicht, aber dann hat man das, dann wird man von beiden Halbgemeinden, die da zusammenkommen, von der einen und von der anderen Seite, lässt man sich hochleben.
Aber dieses Fest macht man ja eigentlich, um diese Verbindlichkeit zu festigen. Und ich glaube, gerade...
Ich würde sagen, zu nobilitieren.
Oder zu nobilitieren. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, hat man sowieso schon wahnsinnig viel Verbindlichkeit und dann wird das auch irgendwie gefeiert, aber anders. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch nie so einen Grund...
Was ist der Unterschied zwischen den Worten Verbindlichkeit und Pflicht?
Oh, fühle mich hier mit der Staatskunde.
Nein, aber du sagst jetzt Verbindlichkeit, ein Kind macht quasi eine Beziehung verbindlich. Das ist doch gar nicht so weit entfernt von der Geschichte, die du als erste vorgelesen hast.
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, also ich hätte noch eine weitere Passage, die das auch
unbedingt
sehr gut beschreibt. Ich habe das Gefühl, obwohl es im Prinzip nur so auf dem Papier ist, dass das eben doch etwas verändern würde.
Mhm. Wollen Sie noch eine Geschichte hören? Ein bisschen Beifall wäre hilfreich. Super.
Ich muss nur schnell die Seite suchen. Also ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte vor. Ich lese jetzt nur die Passage vor, wo es eben ums Heiraten geht. Und zwar von einer Frau, die zuerst mit Männern zusammen war und später mit Frauen und konkret jetzt seit 23 Jahren mit einer Frau zusammen ist, aber mit ihr nicht verheiratet ist. Verheiratet sind wir nicht, obwohl es rechtlich sicher Vorteile gäbe. Ich bin da zwiespältig. Mit einer eingetragenen Partnerschaft gleicht man sich auch einer Form von Ehe an, die eigentlich sowieso obsolet ist, weil es derart viele Formen von Zusammenleben gibt. Mit der Pluralität, wie wir sie heute haben, ist das, was bis jetzt vom Staat vorgesehen ist, keine wirkliche sinnvolle Lösung. Und so wie die Ehe zum Teil heute gelebt wird, sehr konservativ, frage ich mich, ob ich diese Lebensform überhaupt möchte. Mich in ein solch konservatives Muster hineinpressen lassen? Nein. Abgesehen davon, dass ich bereits einmal verheiratet war. Beat und ich hatten geheiratet, allerdings nur mit den Trauzeugen, ohne Fest. Ich glaube, ich habe nicht einmal meinen Eltern davon erzählt. Heirat kam für uns eigentlich gar nicht in Frage. Doch nach meiner Dissertation verfiel meine Aufenthaltsbewilligung. Ich hätte nach Holland zurückkehren müssen. Also heirateten wir, damit ich in der Schweiz bleiben konnte. Insofern war das keine freie Wahl. Und deshalb heirateten wir nur im ganz kleinen Rahmen mit Trauzeugen. Wir zogen das rigoros so durch, damit es eine administrative Angelegenheit blieb. Obwohl es natürlich trotzdem immer mehr ist. Es holt einen dann später auch immer wieder ein. Das ist ja mit vielen Dingen im Leben so, bei denen man denkt, man könnte es so oder so machen. Heiraten ist eben doch eine gesellschaftliche Sache. Wir lebten unsere Beziehung eigentlich freiheitlich. Natürlich war es toll, dass ich nach unserer Heirat den Schweizer Pass bekam, damals noch sofort. Davon profitiere ich bis heute. Aber für die Beziehung an und für sich, diese Heirat war entgegen den Prinzipien, wie wir lebten. Deshalb tat es unsere Beziehung wahrscheinlich auch nicht gut. Oder vielleicht entstanden durch die Heirat auch mehr Ansprüche. Jetzt sind wir ja verheiratet. Selbst wenn das unausgesprochen blieb. Es ist immer schwierig, im Nachhinein zu sagen, so und so war es. Gewisse Dinge weiß man ja für sich selbst relativ genau. Aber ich will dem anderen nichts in die Schuhe schieben, was man womöglich falsch verstanden hatte. Ich finde das sehr, sehr schön beschrieben, diese Ambivalenz. Dass es natürlich eigentlich total Sinn machen würde und gleichzeitig gerät man so natürlich auch in ein Muster.
Ja, du hast das Wort, das ist jetzt auch, glaube ich, fast meine letzte Bemerkung, in ein Muster gepresst. Mhm. Gibt es diese Muster wirklich noch?
Ja, finde ich schon.
Oder sind das Muster, die wir nur ablehnen, weil wir sie ohnehin in uns tragen?
Ich finde nicht, dass es Muster jetzt in Bezug auf die Liebe gibt, aber alleine all die Umstände, in denen wir drin stecken, diese Wahlmöglichkeit wird ja im Prinzip mit zunehmendem Alter immer kleiner. Also man hat halt irgendwann mal einen Job, dann ist man angestellt oder nicht, dann ist man mit jemandem zusammen oder nicht, hat ein Kind oder nicht. Und dann gerät man automatisch in so ein bestimmtes Fahrwasser. Und das ist das, was ich als Muster bezeichnen würde. Und wenn man dann noch heiratet, ist man gerade noch zusätzlich in einem Muster drin.
Würdest du sagen, dein Buch hat eine Message?
Total viel küchenpsychologische Ratschläge, ja.
Zum Beispiel? Ich weiß es doch auch nicht, du musst jetzt helfen.
Ja. Es gibt zum Beispiel eine Frau, die erzählt, wie sie 50 Jahre verheiratet ist und warum sie sich also sie ist glücklich, aber die beschreibt dann auch, also sie vergleicht eigentlich die Ehe mit einer Wandtafel. Sie sagt, beim ersten Streit geht es vielleicht um die Zahnpastatube, beim zweiten Streit geht es um schmutzige Unterwäsche und um die Zahnpastatube und mit jedem zusätzlichen Streit verlängert sich diese Liste. Und sie kann deswegen die Versuchung sehr gut nachvollziehen, sich zu trennen und dann wieder bei Null anfangen, weil man dann sagt, ja, jetzt ist es so wunderbar, wir verstehen uns wahnsinnig gut. Tatsächlich ist aber einfach die Wandtafel halt noch so leer. Das hat sie mir zum Beispiel gesagt. Das fand ich sehr anschaulich und ich glaube, das trifft zu. Ja.
Leuchtet mir ein.
Ja.
Hat eine von Ihnen vielleicht eine lebensbejahend, lebenspraktische Frage? Ich habe den ganzen Tag keine Fragen zugelassen, aber jetzt.
Nein, es sind auch nicht nur Frauen. Es war jetzt Zufall, dass ich nur Passagen vorgelesen habe von Frauen. Es sind Männer und Frauen aus Deutschland und aus der Schweiz. Westdeutsch. Nein, nicht nur.
Alle gucken so angeschummert zufrieden. Herzlichen Dank. Ja. Gina Bucher.
Danke.